ne, du machst eine Kampagne und kannst dann relativ schnell sagen, war gut oder war nicht gut. Das ist nicht bei der Kanalauswahl im Kleinen so der Fall. Da musst du dir dann auch schon Durchhaltevermögen zeigen und mal 1, 2, 3 Jahre auch ausprobieren. Du kannst nicht einfach mal sagen, nach 2 Monaten war scheiße, hat nicht funktioniert.
Episode 90. Wenn du dich jetzt fragst, Mann, das ist doch immer so klar, wenn die so riesen Cases zeigen von riesen Unternehmen im Marketing, dass das funktioniert und dass man da toll messen kann und das wahnsinnig tolle Strategien sind. Wie soll das denn gehen, wenn ich nicht so große Marketingbudgets habe und kein so ein Riesenunternehmen? Genau darüber sprechen wir heute. Unser heutiger Gast weiß nämlich beide Seiten einzuschätzen. Der kennt beide Seiten, der lebt beruflich, oder sie lebt beruflich beide Seiten und wird mit uns einen Vergleich ziehen. Was ist groß besonders, was ist klein besonders, wo sind die Vor-, wo sind die Nachteile, was kann ich mir als Kleiner von den Großen abschauen? Ja, jetzt wisst ihr, worum es geht. Wer ist dabei? Das bin zum einen ich, die Sarah Jasmin Hennessen, und mit mir hier ist der Patrick.
Erwischt. Patrick Klinkberg, digitaler Architekt, und du sagst es, Sarah, ne, wo dann kleine Unternehmen vielleicht nicht so viele Signale für die Qualifizierung einzelner Maßnahmen erzeugen, geht es aber trotzdem ja in großen wie im kleinen Schicksal um die Effizienz im Marketing. Und das erste Gespräch hat mir sehr, sehr gefallen, und ich möchte mit einem Zitat einsteigen und somit die Bühne schuppen für unseren Gast, den wir gleich erwarten. Und zwar sagt sie, Marketing ist nichts anderes als die Erschaffung einer wiedererkennbaren, interagierenden Welt über diverse Kanäle. Und das schafft man nicht an einem Tag. Und warum man das nicht schafft und warum man auch unternehmerische Konditionen mit sich bringen sollte und ein Bewusstsein für die ganzen Kanäle, darüber wollen wir jetzt sprechen. Von daher, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist, liebe Angelika. Stell dich doch mal super gerne, die erste Episode mit dir verpasst haben, bei unseren Zuschauerinnen, Zuhörerinnen vor. Wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
Ja, hallo Sarah, hallo Patrick. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Ich bin Angelika Gust. Hauptberuflich bin ich Leiterin Marketing für die S-Bahn Berlin und bin dort ja ganz speziell mein Hashtag Data Translator, weil ich auch für Regio insgesamt Branchen KPIs aufbaue. Und in meinem Privatleben zu meinem Hobby, wahrscheinlich kommt da der zweite Hashtag dazu, Marketing Passionita, ja, wo ich einfach gesagt habe, ich liebe das, was ich tue, und durch Corona mache ich tatsächlich jetzt auch Marketing privat als Hobby. Und wie kam das? Ich bin ausgebildete Tanzlehrerin, unterrichte zur Entspannung nebenbei, nicht Vollzeit, aber so an 1, 2 Abenden in der Woche seit 30 Jahren. Naja, und wegen Corona konnten die Leute nicht mehr tanzen. Und was habe ich gemacht? Ich wollte ihnen Videos auf YouTube zukommen lassen, dass sie auch zu Hause üben können. Und so entstand Hobby-Tanzgeflüster. Und plötzlich mache ich Marketing nicht nur beruflich, sondern auch privat.
Und das in 2 extremen Varianten bedeutet, dass du ja einmal dann entsprechend deine große Ressource hast und dann deine kleine Ressource. Und Sarah, wir haben uns ja überlegt, wie wollen wir jetzt dieses Gespräch angehen, denn was ich ja feststellen muss, wenn es um Effizienz im Marketing geht, das, was du, glaube ich, Angelika, dann für dich und dein privates Projekt lernst, kann man wunderbar in Sachen Effizienz auch auf Großunternehmen übertragen, das mal so als kleiner Eisbrecher. Ist das eine zu krasse These oder untertreibe ich sogar eher?
Sarah hat dich angesprochen, jetzt weiß ich nicht, ob ich antworten soll.
Nein, die Frage ist an dich. Der Patrick hat mich mit ins Boot geholt, weil wir im Vorgespräch noch gedacht haben, was ist denn eigentlich spannend? Und da waren wir uns einig, das ist spannend. Und deswegen freuen wir uns, deine Meinung dazu zu hören, Angelika.
Okay, also es ist Tatsache wirklich keine Untertreibung, Patrick. Also ich habe noch nie so viel, einmal von meinem beruflichen Wissen, aber auch von dem, was ich mir privat anschaffe, profitiert. Also das ist so eine runde Sache geworden. Das ist Tatsache, in vielerlei Hinsicht nützlich ist. Einmal für die S-Bahn Berlin, für das, was ich dort jobmäßig tue, aber auch für Hobby-Tanzgeflüster, das ist irre. Also hätte ich mir auch nie erträumen lassen, dass das so gut passt. Und ich glaube, am Ende merkst du dann auch, hast du den richtigen Beruf gewählt, wenn du dann merkst, dass du privat auch noch so leidenschaftlich dabei bist, dann weißt du, du bist definitiv an der richtigen Stelle.
Hast du so ein paar Beispiele, wo du sagst, da erinnerst du dich noch dran, da ist wirklich der Groschen gefallen, so, boah, krass, das hat ja doch noch mehr gemein, als ich dachte, oder wow, das habe ich da gelernt und das nehme ich jetzt in dieses Projekt mit?
Mhm. schauen wir mal, was man von einem Großunternehmen definitiv mitnimmt, ist, die sind sehr DSGVO-konform. Ne? Also dieses Thema Datenschutz, dieses ganze Sicherheitsthema, das wird da ja wirklich ganz, ganz stark gelebt, bei der Deutschen Bahn sowieso. Und dadurch war ich einfach sehr, sehr sicher in dem privaten Kontext, wie ich mich da bewege. Ich wusste auch genau, ne, wo baue ich meine Videos ein, also in welchem Tool möchte ich die verkaufen. Ne? Es gibt sehr, sehr viele Anbieter und ich habe mich am Ende für Elopage entschieden, die ja auch Tatsache witzigerweise in Berlin sitzen. Nicht, weil die unbedingt die günstigsten waren, eher das Gegenteil, aber sie sind definitiv DSGVO-konform. Und jeder weiß, dass das extrem wichtig ist. Und da geht es ja auch um den Umgang, ne? Wenn du Videos aufnimmst, Musikrechte, Persönlichkeitsrechte, also alles, was da so reinspielt, da war ich nicht in so einer Grauzone. Ihr wisst, es ist zwar eine Grauzone, aber ich habe mich relativ sicher in meiner Grauzone gefühlt, die ich da begehe. Und das war definitiv etwas, was ich super mit in mein Privat-Hobby nehmen konnte. Und umgekehrt ist es Tatsache wirklich, dass also ich bin ja Jahrgang 72, ne? Ich bin jetzt auch nicht mit der Social Media und Digitalisierung aufgewachsen. Also eigentlich bin ich ja so der Dinosaurier. Und häufig ist ja so, wenn die Leute so ab 48, 50 losgehen, sagen, ich bin vom alten Eisen, ich kann nichts mehr lernen, ich bin das, was ich bin und das ist so. Und was ich wirklich mitgenommen habe, ist so ein Quatsch. Ja? Du kannst dir alles selber beibringen, du brauchst nur die richtige Einstellung, du musst offen dafür sein. Du lernst, wie du schneidest, wie du deine ganzen Thumbnails baust, was funktioniert denn an Überschriften, welche Hashtags funktionieren, sollten es mehr bei Instagram sein, ja, als ne, woanders, etc. pp.
Ja.
Das ist echt irre und damit bist du eigentlich ein Generalist, der dieses Generalistenwissen mitnimmt in die eher strategische Ebene, wo du ja auch mehr Dienstleister anleitest. Ne? Also das eine ist ja, du hast null Ressource, da musst du alles selber machen, also wirst du automatisch ein Generalist, einschließlich HTML-Programmierungskenntnisse. Und auf der anderen Seite kannst du dann aber auch besser dein Team anleiten, weil du ihnen ein Vorbild bist, weil die sehen, komm, die hat sich auch mit über 50 nochmal da reingefuchst und macht es und lebt es und verlangt nicht nur von mir irgendwas, was nicht geht. Und du bringst einfach auch unglaublich viel Know-how mit, wenn die Agenturen mit dir arbeiten, weil du ein insgesamt besseres Verständnis dafür hast, was funktioniert und was funktioniert nicht.
Das glaube ich.
Du hast gerade schon die strategische Ebene angesprochen und ich finde, das ist was wahnsinnig Spannendes. Wenn wir dir jetzt mit dir mal an den Schreibtisch gehen, wir gehen einmal an den Schreibtisch S-Bahn Berlin und einmal an den Schreibtisch Hobbitanzgeflüster und schauen in eine Jahresplanung 2023. Wie würdest du so die größten Unterschiede bezeichnen, wo du sagst, großes Unternehmen, Jahresplanung, lege ich folgenden Wert drauf für mein Projekt, für ein kleines, ist ja vergleichbar mit jedem Startup da draußen, lege ich folgenden Wert drauf. Wie gehst du in die Planung rein, strategisch gesehen?
Also bei der S-Bahn Berlin ist strategisch wirklich Mittelfrist. Also das sind mindestens 3 bis 5 Jahre, die ich immer im Kopf habe, wo ich eine strategische Linie habe über die Kanäle, über die Inhalte, über die Themen, die ich spielen will. Da ist man wirklich schon sehr, sehr klar. Und es gibt Millionen PowerPoint-Präsentationen dazu, die das darstellen, ja. Hopsen wir auf meinen Tisch Hobbitanzgeflüster, dann könnte ich jetzt dir so ein Zettelchen zeigen. Da siehst du, wie mein Contentplan handschriftlich gescribbelt für die nächsten Monat ganz detailliert und 3 Monate aussieht. Da ist es nicht die große Strategie, weil du ja eher interagierst mit den Kunden. Also du siehst viel, du achtest viel stärker darauf, was funktioniert, weil du nicht so stark gießkannenmäßig in deine Zielgruppe reingehst, sondern du gehst sehr speziell rein. Nehmen wir das Beispiel, ich möchte Videos bewerben. Ne? Ich habe auf YouTube was gemacht und ich möchte das ein bisschen pushen. Dann würde ich in der Firma eine Mediaagentur beauftragen, meine Kreativagentur, die würden sich darum kümmern und ich brauche am Ende nur noch abnicken und funktioniert. Und dafür wird Geld ausgegeben, das funktioniert meistens sehr, sehr gut und ich controle am Ende nur noch die KPIs. Und privat suche ich mir genau aus, vor welches Video ich denn überhaupt geschaltet werden möchte, damit, weil ich glaube, dass ich da mit meiner kleinen super Mini-Nische Erfolg haben würde und probiere dann da reinzukommen und dann, ne, funktioniert's nicht und klar, die Budgets sind auch nochmal minimal anders, ne, weil privat gebe ich so gut wie nichts aus für paid und in der Firma ist das der Standard, das muss man einfach sagen, also das ist Feuerwasser.
Aber ist das nicht eine unglaubliche Ressourcen- und Budgetentschleunigung, am eigenen Körper und Portemonnaie das kleine Projekt zu gestalten und wachsen zu lassen, sich dieser Effizienz der einzelnen Kanäle bewusst zu sein? Genau das beim großen Unternehmen genauso anzuwenden, bedeutet, wie hat sich auch dein Bewusstsein verändert? Du hast ja sowohl dann im kleinen Marketing deine eigenen Systeme, ich sag jetzt mal, das ist dann deine Webseite, das ist dein Newsletter vielleicht, und du hast die anderen Systeme, Fremdsysteme wie YouTube zum Beispiel, wo du ja auch wieder dich in die Hände gibst eines Algorithmus, generell Social Media. Ist man auf Unternehmensseite dann eh versucht zu sagen, wir sind das Unternehmen, deswegen müssen wir auch überall präsent sein und haben von vornherein gar keine Ressourcen, Chance, alles richtig zu bedienen? Und geht man dort im Kleinen von vornherein schon effizienter ran?
Also ich glaube, du bist, wenn du keinerlei Budget hast, ne, und eine Ressource ja dein größtes Gut ist, ne, das ist so ein bisschen wie so ein Taschentuch, was du auf so einen gigantischen, weißt du, 15-Personen-Tisch legen willst und du überlegst immer, wo ziehst du das denn jetzt gerade mal hin?
Schönes Bild, ja.
Du fühlst dich das ehrlich gesagt an und dann merkst du auch, dass ein Aufbau, ne, das ist so dieses, du musst einfach dranbleiben, ne, man fängt es Stück für Stück an und ganz ehrlich, wenn ich mir meine Videos, meine ersten angucke, oh mein Gott, bitte, eigentlich nur noch peinlich, ne, du schaltest sie aber nicht ab, weil du sagst, okay, ja, aber das baut ja am Ende das Volumen auf, was du für den Algorithmus brauchst von YouTube oder so. Also lässt du sie. Und das würdest du im Großen nicht tun. Aber was du im Großen natürlich machst, und das ist schon auch eine tolle Sache, dass du durch die Ressourcen, die du hast, eine komplett andere Bearbeitungsart entwickelst, ne? Weil du bist, du gehst ja anders vor. Deine Zielgruppen werden größer. Du musst ja auch damit leben, dass du mehr Unternehmensbotschaften schickst, ne? Da geht's nicht so darum, was sucht der Kunde, ne? Ich im kleinen Hobbytanzgeflüster, schau genau, welche Videos funktionieren. Aha, es ist Slowfox, erstaunlicherweise Paso Doble, ja? Es heißt, ich hätte es nie gedacht. Das sind so die beiden Tänze, die richtig, richtig gut funktionieren. Und im Großen gehst du ja mehr davon aus, welche Botschaften möchte ich denn als Unternehmen schicken? Und das sind auch nochmal zwei Welten, aber am Ende kommen die zusammen, weil es ist doch ein Fakt, auch wenn ich als Unternehmen Botschaften schicke, muss ich immer im Hinterkopf haben, was ist der Nutzen für die Kunden? Und damit schließt sich am Ende auch wieder der Kreis, weil du ein viel besseres Verständnis dafür kriegst, dieses, was braucht der Mensch dort draußen und wie spreche ich ihn an, das kriegst du viel besser mit, wenn du wirklich 1:1 davon abhängig bist, ne? Und das viel, viel stärker mitbekommst.
Sarah, ich höre gerade dein Content-Marketing-Herz aufgehen.
Einfach zu meinem Kopf gerade oder in meinem Herzen. Ich habe mich nicht ganz verortet.
Weil das ist ja, Sarah, mega, ne? Das ist ja genau die Botschaft, die wir Unternehmen im Kleinen wie im Großen ja einpflanzen wollen, ne? Dass wir halt ja nicht nur Geschichten erzählen wollen, sondern halt diese Synergie, Angelika, was du ja meintest, ne? Erstmal auch zuhören, was beschäftigt die Leute und darauf dann auch Geschichten erzählen, Sarah. Das ist, also würde ich jetzt eigentlich deine Seminare starten wollen hier mit diesem Ausschnitt von Angelika.
Können wir mal schauen, ob wir es ins Konzept mit reinkriegen. Tatsächlich starte ich wirklich im Seminar sehr, sehr am Anfang mit der Frage, welche Botschaft willst du eigentlich senden? Mhm. Das ist so das Erste, so dass ich mir über mein eigenes Standing bewusst werde und dann gehen wir ganz schnell hin zu, naja, und was wollen die Leute, die du erreichen willst, eigentlich hören? Und da muss man schon immer schauen, dass man das auch zusammenkriegt. Und ich finde das sehr interessant, wie du die unterschiedlichen Perspektiven sozusagen, wo starte ich denn? Das finde ich super interessant. Angelika, du hast von was funktioniert und das ist Slowfox genannt. Deswegen, wir gehen sehr stark davon aus, dass du sehr inhaltlich analysierst. Kannst du uns mal abholen für Hobbytanzgeflüster? Wie hat da die Kanalauswahl für dich stattgefunden? Also welche Kanäle bespielst du und wie bist du da strategisch vorgegangen? Patrick hat es ja gerade schon gesagt, so S-Bahn Berlin ist wahrscheinlich so, wir sind verpflichtet, quasi überall zumindest da zu sein. Das können wir alleine nicht leisten. Du hast die Taschentuch-Analogie genannt, die ich
gut hatte. Mega, ja.
Wie gehst du vielleicht auch so ein bisschen als Empfehlung für andere, die sagen, ich habe nicht viel Budget? Du weißt, was funktioniert. Wie gehst du vor in der Kanalauswahl und im Monitoring des Kanals?
Also dadurch, dass der erste Kanal ja eher rein war für meine Paare, um denen was zu geben, ne, es war halt, YouTube ist einfach der Kanal, wo du Videos wunderbar einstellen kannst als Content. Ich hätte auch nie gedacht, dass da irgendwie dann ich jetzt, ne, zu 95% fremde Leute erreiche, die ich überhaupt nicht kenne, als meine eigenen Paare. Das hätte ich mir natürlich auch nicht vorstellen können. Und dass das auch immer weiter wächst. Aber somit war YouTube tatsächlich mein Startpunkt. Und mit der Reaktion der vorhandenen Zielgruppe auf das, was ich da getan habe, kam ja erst der Spaß dazu irgendwo, ne? Und dann hast du natürlich am Anfang gesehen, aha, ja, Slowfox ist ein Thema, ja, wonach suchen die denn? Das kriegst du bei Google ja alles so super angezeigt. Du hast also ganz, ganz tolle Möglichkeiten, die du dann in den Analysen siehst. Und dann merkst du, wenn du mehr dazu einstellst, was ist ja klasse, so, dann merkst du, okay, das funktioniert. Dann guckst du dir an, wie kann ich wachsen? Da musst du eine Wettbewerbsanalyse machen. Ist nichts anderes als in einem großen Business. Und dann guckst du, okay, die meisten zeigen das paarweise und da geht es irgendwie um, ne, wie funktioniert es als Paar? Und ich habe dann gesagt, gut, okay, mein Mann tanzt 0,0. Ne? Ich weiß, als Tanzlehrerin jemanden zu Hause zu haben, der schon als Kind über der Stirn stehen hatte und ich will nicht und ich kann nicht tanzen, ist natürlich so ein Ding. Also dann bist du allein und ich habe mich einfach darauf konzentriert, so diese Themen zu bearbeiten, die Details dahinter. Ne? Das bedeutet, sich immer fragen, warum schimpft Herr Lambi bei Let's Dance immer? Sah doch toll aus. Was hat der denn jetzt für ein Problem? Ja, das bin ich. Wurde tatsächlich auch schon so kommentiert auf meinem Kanal, dass er jetzt endlich verstanden hat, warum die Slowfox-Fersendrehung, ne, was Herr Lambi denn da immer so moniert. Das sind so die Momente, wo du dann merkst, aha, du hast eine Nische getroffen, die funktioniert. Und beim Ausbau ging es dann tatsächlich, Sarah, darum, wie kann ich mit relativ wenig Aufwand etwas machen und wie kann ich aber auch Neues schaffen, weil nur das hat am Ende auch nur Durchdringung. Und dann habe ich einfach probiert, Tanzen in einen neuen Kontext zu packen. Also da, wo es noch nie jemand reingestellt hat. Das ist ein Tanzeinschlafritual für Babys, ne? Für Mamas oder Papas oder für
beide. Haben wir gesehen, ja.
Hab's noch nie, ja. Oder ich habe einen Weihnachtskalender, einen Slowfox-Weihnachtskalender. Jeden Tag ein Türchen mit so einer kleinen Sequenz, wo du das dann stückchenweise lernst, damit es nicht halt so dieser klassische Online-Kurs ist. Sowas halt, ja, dass du ein bisschen Freude reinbringst, ein bisschen Spielerei. Das ist ja das, was ja dann auch mega Spaß macht. Und das ist auch einer der Unterschiede zur S-Bahn. Du kannst viel kreativer sein in deinem eigenen Feld, ne? Oder du kannst viel mehr auslegen.
Das würde ich gerne als Impuls mitnehmen. Also ich stehe ja nicht nur für Friday for Futures, sondern auch für den Hashtag Friday for Features. Und damit möchte ich einfach sagen, als Unternehmen sollte ich halt genauso mein Team Zeit und Raum geben, zu innovieren, ja, auszuprobieren. Das finde ich eine unglaublich wichtige Essenz, spiegelt ja auch eine gewisse Attraktivität des Unternehmens, auch als Arbeitgeber zum Beispiel wieder, weil gerade in der digitalen Innovationsgeschwindigkeit müssen wir ja viel ausprobieren. Und du hast, Angelika, die Mediaagenturen angesprochen, wo ich ja in den analogen Medien 18 Monate Zeit habe, irgendwie eine Plakatkampagne out of form auszuwerten. Und digital sind wir wesentlich schneller, effizienter innerhalb von 18 Stunden, 18 Tagen. Und ich finde, diese Kultur, die du dir im kleinen Marketing angeeignet hast, finde ich aber unglaublich fördernd für das große Marketing, sich dort einzugestehen, hey, wir gönnen uns, Friday ist einfach nur ein Platzhalter für einen Tag, nicht einen ganzen Tag, aber einen Slot, wo man genau das mal lebt und auch die Freigabe natürlich hat, weil das natürlich wieder mit Policies etc. gedrosselt, mal schnell zu machen und auszuprobieren.
100%, Patrick. Also ich kann dir nur sagen, wenn das Team nicht das Vertrauen hat, auch mal Neues auszuprobieren, auch wenn es dann halt nicht funktioniert. Ich meine ganz ehrlich, was ist denn Fehlerkultur? Total. Fehlerkultur ist doch nur, damit die es nicht irgendwie Fehler Kopf ab. Nein. Fehler heißt nur A/B-Testing. A hat funktioniert, B halt nicht. Und wenn B nicht funktioniert hat und ich habe noch keine A, dann werde ich neue Thesen aufstellen. Wir müssen eine lernende Gesellschaft werden. Und so ist es im Kleinen natürlich extrem stark, weil du das zu eins sofort merkst, wie du schon sagst, Patrick. Aber das musst du auch in die großen Unternehmen hineintragen, dass die Menschen die Möglichkeit haben, auch mal neue Ideen einzubringen. Und dann kommen wir nochmal auf den Punkt, was sind neue Ideen? Ne? Und was ist denn das größte Problem? Das größte Problem sind Menschen, die so sind, ne? Die wissen, was sie schon seit Jahren tun und Digitalisierung bedeutet auch neue Möglichkeiten, neue Dinge ausprobieren, Die Art der Kommunikation verändert sich, die Art, wie man mit den Kundinnen und Kunden spricht, verändert sich.
Ja.
Und das auch zulassen zu können, gerade als Führungskraft, in der Rolle bin ich ja bei der S-Bahn,
ja,
ist so extrem wichtig. Und dann, wie gesagt, wenn es nicht klappt, nicht zu sagen, siehste, hab ich alter Hase ja schon von
Anfang an. Ja, total.
Aber so, ne, ich meine, das motiviert die Leute auch nicht, sondern zu sagen, was hast denn du davon gelernt jetzt? Das ist nicht, was hast du gelernt? Was würdest du nächstes Mal verändern? Oder was war, ne? Damit man einfach weiterkommt. Also wenn du das nicht einbringst, auch im Großen, ich glaube, dann bist du halt wirklich nur Budget-Marketing, nenne ich es jetzt mal, ne? Push total in den Markt rein. Und das bringt nichts,
meiner total Meinung nach. Also sicher. Ich finde das immens wichtig. Ich habe das hier in Hamburg für mich forciert, weil ich für mich so gesagt habe, okay, Messeauftritte ergeben für mich jetzt nicht so Sinn als digitaler Architekt mehr. Ich möchte in den Austausch gehen mit dem C-Level und habe dort verschiedene Stammtischformate etabliert hier im Norden, um genau solche Themen zu besprechen. Und ich muss schon sagen, Angelika, es ist ein ganz bestimmter Typus, der dann dort positiv auffällt, sei es halt aus der Pharmabranche, aus der Verlagsbranche, aus der Medienbranche. Sind es einfach Leute, die Bock haben, sich nicht selber zu ernst nehmen und halt auch Talente fördern wollen. Und ich finde das ganz wichtige Essenzen. Und so eine Stromberg-Kultur hilft uns da halt nicht, ne? Deswegen, ja, das finde ich so einen wichtigen Impuls und sehr interessant, Sarah, gerade zu beobachten, dass das wohl auch eine Essenz ist für das Marketing im Kleinen wie im Großen.
Ja, ich find das wahnsinnig interessant. Wenn ich sehe ja im Seminar tagtäglich oder nicht tagtäglich, aber monatlich immer ganz unterschiedliche Schicksale. Und da, finde ich, erkennt man schon auch so Branchentendenzen. Du hast zum Beispiel die Verlage angesprochen, die habe ich häufig sehr, sehr konservativ, wenn nicht gar viel auch hintendran erlebt. Da gibt es andere Branchen, klar, ich meine die ganze Agenturbranche, die sind eher vorne dran. Das finde ich so wichtig, dass die anderen Branchen da den Anschluss auch schaffen in diese Flexibilität und nicht immer nur dem hinterherjagen, wo wir sehen, wo haben die anderen gerade denn den größten Erfolg und dann lege ich einen Sprint hin und versuche da mitzuziehen, sondern auch mal zu sagen, vielleicht probiere ich was aus und entweder bin ich der Depp, der es ausprobiert hat, wo alle so von der Seite schauen, so, das hat wohl nicht funktioniert. Oder ich bin der große Star, der sagt, hey, ich gehe vorweg und renne nicht, dann lege nicht immer zum Schluss so einen Sprint ein und versuche noch schnell aufzuschließen.
Ja, richtig. Wir haben ja jetzt über die Fehlerkultur gesprochen. Um zu erkennen, dass es ein Fehler ist oder war, brauchen wir ja Kennzahlen, Angelika. Jetzt bei kleinen Projekten haben wir auch kleine, geringe Signale, wenige Signale. Ändert sich da etwas in der Definition der Kennzahlen? Hast du da etwas für dich mitgenommen oder festgestellt? Oder ist es alles relativ?
Also an den Kennzahlen selber verändert sich Tatsache an sich nichts. Ne? Du hast dann deine typische Engagement-Rate,
ja,
Reichweiten-Themen. Ne? Aber was sich verändert ist, dass du mehr auf die organischen Kennzahlen guckst, logischerweise. Wenn du das Geld nicht hast, dann steigt der Wert der organischen Themen. Und was du auch merkst, der Wert der Interaktion, die du selber mit anderen eingehst. Oh. Heißt, ich kann nicht, ne? Ich meine, als S-Bahn bin ich ein Sender. Ja, und ich gucke, reagieren und darauf fokussiere ich mich auch. Und als Hobby-Tanzgeflüster bin ich auch ein ganz großer Zuhörer und ich gucke auch, wenn ich also ein Tanzschlafritual für Babys habe, dann gucke ich natürlich auch in Mama-Foren. Was beschäftigt die denn? Du stellst Fragen rein, du willst lernen über deine Zielgruppe, was interessiert die? Das heißt, du musst zuhören, du musst interagieren außerhalb deines eigenen Feldes und außerhalb dieses, eigentlich möchtest du vielleicht auch etwas verkaufen. Du musst wirklich komplett außerhalb dich bewegen. Und das tun wir Tatsache bei der S-Bahn. Ja, wir haben so einen Kundenbeirat und man interagiert auch mit, aber es ist schon nochmal anders, weil ich wirklich ganz intensiv mit den Bedürfnissen der Menschen arbeite, komplett außerhalb meines Kontextes. Ja, das ist ein Riesenunterschied.
Oh. Finde ich aber eine spannende Betrachtungsweise. Und Sarah, ich habe gerade auch noch mal so ein bisschen nachgedacht, auch wegen deiner Aussage zu verschiedenen Branchen. Ich muss auch wiederum eingestehen, wenn ich so an meinen digitalen Architekten denke, ich baue aber auch eine unglaubliche Empathie auf für Unternehmen, die auch entsprechende Prioritäten haben, was zum Beispiel die Marke angeht. Also das ist ja dann wieder so, dass wir haben ja entsprechend hier gerade über die Einschlafrituale, Tanzrituale für Kinder zum Beispiel und Kleinkinder, Babys gesprochen. So fühlt sich das ja auch bei eigenem Projekt an. Das ist ja auch, ne, also ich finde es immer ein bisschen despektierlich, auch da von einem Baby zu sprechen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ne? Man hat es ja auch mit groß gemacht aufgezogen. Es sind ja viele Metaphern möglich, die man da übertragen kann. Und da merke ich auch, ey, Patrick, du verrennst dich hier gerade in irgendwelche Bündigkeitsmonologe in dir selber in Sachen Grafik, Layout, wo ich immer merke, ja, shit. Das geht Unternehmen in Großen mit den Policies ganz genauso. Ne? Man muss halt echt aufpassen, sich dort nicht zu verrennen oder halt diese unternehmerische Eitelkeit einfach mal abzulegen für das weitere Vorankommen. So. Und das Gleiche finde ich spannend, jetzt diesen Switch mit den Kennzahlen, das auch wieder zurückzuholen, gerade den Fokus auf das Organische, was aber ja auch wieder, finde ich, ein Learning ist, was man wunderbar wieder auf das Große übertragen kann.
Ja, Patrick, ich finde auch spannend, was du gesagt hast, nochmal mit diesem Thema, ne? Man kann sich so verrennen. Das ist irre, ja. Das kannst du wirklich in beiden. Nur, dass du in dem einen, wie du schon sagst, ne, das ist so eher so dieser große Kontext, ne? S-Bahn, genau. Der DB, ich bin in dem Markt Berlin-Brandenburg und im Kleinen ist es, ach, ich finde die Idee so toll und spiele dann aber irgendwie an den Kreationen, an den Bildern, an den Dings rum, ne? Mein Gott, ich muss doch erstmal kapieren, was auf Instagram funktioniert. Welche Memes funktionieren denn im Tanzen?
Total.
Was kommt gut an, was kommt nicht? Gendern. Oh mein Gott, ne? Im Großen eine Selbstverständlichkeit heutzutage schon, aber im Kleinen, ich meine, jetzt habe ich auch eine Herrin- und eine Damenrolle beim Tanzen, ja? Ich meine, es ist historisch gewachsen. Und dann kommt schon jemand und schreibt dich an, ja, aber ich fände es gut, wenn du von Führendem und Geführter sprechen würdest. Und mal abgesehen davon, dass ich das nicht gut im flüssigen Satz sagt, jetzt der Geführte bitte, ich finde irgendwie, das klingt so ein bisschen sadomaso-mäßig dann auch immer und das Ganze, also das ist, und dann habe ich irgendwann, wie gehst du mit diesem Thema Gendern um? Weil klar, Tanzen ist die Sportart gewesen. Du, ich bin mit Schwulen, damals gab es noch nicht so viel Auswahl, also da waren es im Schwerpunkt Schwule, mit denen bin ich aufgewachsen. Ich kenne es gar nicht anders.
Ja, klar.
Ich habe da überhaupt keine Berührungsängste oder Ausschluss oder so. Das war für mich so selbstverständlich. Und jetzt wirst du so konfrontiert mit, du redest von Herr und Dame, das ist, du grenzt aus. Und ich denke mir, ja, aber wie löst du das? Und
total.
Ich habe da irgendwann gesagt, okay, du musst, da muss man auch mit umgehen und da muss man einfach sagen, hier gehört zu, es ist eine Rolle, es ist wie eine Schauspielerei. Es gibt einfach historisch gewachsenen Herren und eine Dame, das ist auch wie die mit interagieren.
Ah, verstanden.
Weißt du so? Und deswegen rede ich auch von der Herren- und Damenrolle und nicht vom Herrn und der Dame an sich, welches Geschlecht dahinter ist. Oder ne, auch offen komplett für sämtliche Hauttypen, Nationalitäten, Religionen, es ist doch komplett Schnuppe. Auf der ganzen Welt wird getanzt, es gibt nichts Universelleres als die Sprache des Tanzes. Und wenn man da ne, abrückt und offen für ist und das auch zeigt, obwohl man sagt, es gibt hier einen Herrn und eine Dame.
Ja, verstanden.
Dann glaube ich.
Spannend.
Aber damit musst du dich erstmal beschäftigen, ne?
Total. Also und Sprache und Tanz ist ja auch sehr dicht beieinander. Deswegen finde ich auch diese Verbindung dann der Kulturen, die Diversität dahinter super spannend. Also danke für den Augenöffner wieder. Also das finde ich ein sehr schönes Bild wieder. Also von deinem Taschentuch über die Kinder hin zu dieser entsprechenden Sprache über das Tanzen. Ja, vielen Dank dafür.
Du kannst gerne, folg mir auf Instagram. Ich werde es demnächst mal ausprobieren, was ankommt und nicht. Du darfst mitvoten.
Genau, da wollte ich nämlich gerade hin. Schön, dass du mir das Instagram so rüberschießt, liebe Angelika. Ich wollte nämlich von den unterschiedlichen Zielgruppen, das ist ja gerade das Thema Gendern, ist ja auch eine Zielgruppenfrage. Also es gibt ja durchaus bei Amazon Bewertungen, die sagen, das Buch kann man nicht kaufen, weil da drin würde gegendert. Und da, glaube ich, sind wir eben beim Thema Kanalauswahl. Also welche Kanäle man sich aussucht. Wie gehst du da strategisch im Kleinen vor? Wir haben schon gesagt, YouTube war klar. Und worauf ich raus will, ist so dieses, gibt es einen Stufenplan? Gibt es einen, ich versuche so viele wie möglich. Was würdest du empfehlen? Was sind so die Learnings, die du gemacht hast, wenn du jetzt einen Kanal etabliert hast, in deinem Fall YouTube, dass du sagst, okay, wie gehe ich jetzt weiter? Was sind die Next Steps? Da sind wir wieder bei der Perspektive. Aus welcher Perspektive nähere ich mich der Frage der weiteren Marketingkanäle, wenn ich mal den einen, auf dem ich stattfinde, etabliert habe.
Das sind so zwei Grundlagen. Das eine ist, wie kann ich Content nachnutzen? Wir wissen alle, dass gerade auf Instagram einfach Bewegbildner, Reels gerade richtig gepusht werden, weil die da ja auch weiter vorangehen wollen, auch ihrer Konkurrenz ein bisschen den Rang ablaufen möchten. Das heißt, ja, probiere ich jetzt gerade auch mit Bewegbild-Sequenzen von mir zu spielen. Die sind allerdings komplett anders aufgebaut als YouTube-Videos. Also du fängst nochmal komplett anders an zu schneiden oder welche Botschaft willst du senden. Auch die Zielgruppe ist logisch. Logischerweise muss ich sagen, zu meinem YouTube, da ist meine Zielgruppe Tatsache deutlich älter als auf Instagram selber mit den Leuten, denen ich da interagiere. Und da ist es dann auch so, viele sind halt gar nicht mit einer Tanzschule aufgewachsen. Ne? Die waren nicht wie bei uns, zwischen 14 und 16 gehst du in die Tanzschule, das kenne ich. Also du musst erstmal diesen Kontakt wiederfinden und das damit reinbekommen. Und für mich ist es der zweite Punkt, also das erste ist so, wie kann ich Content, den ich schon habe, nachnutzen, auch wenn ich ihn anders aufbereite und in eine andere Story stecke. Und das zweite ist, welche Zielgruppe brauche ich denn oder was ist es? Und wenn ich natürlich über ein Tanzschlafritual für Babys und Kleinkinder nachdenke, dann logischerweise schon die, die zumindest noch die Möglichkeit haben, schwanger zu werden und das auch wollen, damit ich überhaupt deren Grund anspreche. Und das ist einfach die jüngere Zielgruppe. Das ist aber auch nicht die ganz junge, ne? Also TikTok oder ne, der neueste Shit muss es jetzt auch nicht sein, der da bei den 12-Jährigen jetzt ganz aktuell ist. Das heißt, ich glaube, da hängt es auch viel drauf an, wen möchtest du eigentlich erreichen und was kannst du machen. Und dann ist halt wirklich auch dieser Punkt, und Sarah, das wirst du mir wahrscheinlich als Content-Spezialistin auch zustimmen, es ist, bleib dran. Erfolg kommt seltenst von heute auf morgen. Es ist harte Arbeit. Und was meine ich mit harter Arbeit? Dann hast du einfach auch mal so Durststrecken, da kommt keiner, reagiert keiner und plötzlich, boom, geht's hoch und du denkst dir, was, ich habe doch überhaupt nichts anders gemacht. Doch, du bist dran geblieben. Du bist jeden Tag oder jeden zweiten Tag, hast du dich gezeigt, hast was gepostet, hast interagiert mit den Menschen und irgendwann reagiert das Universum, das Karma auch zurück. Mhm. Und das ist wirklich auch so eine Sache. Du kannst nicht wie in einem Unternehmen, ne, du machst eine Kampagne und kannst dann relativ schnell sagen, war gut oder war nicht gut. Das ist nicht bei der Kanalauswahl im Kleinen so der Fall. Da musst du dir dann auch schon Durchhaltevermögen zeigen und mal 1, 2, 3 Jahre auch ausprobieren. Du kannst nicht einfach mal sagen, nach 2 Monaten, war scheiße, hat nicht funktioniert.
Damit sind wir tatsächlich mit dem Zitat, womit ich dich vorgestellt habe. Marketing ist nichts anderes als die Erschaffung einer wiedererkennbaren, interagierenden Welt über diverse Kanäle. Das passiert nicht an einem Tag, sondern nur durch stete Weiterentwicklung.
Genau, so ist es. Rom wurde halt auch nicht an einem Tag erbaut. Ne?
Und diese unternehmerische Kondition, ne, der müssen wir uns auf jeden Fall bewusst sein. Ne? Sarah, ich muss sagen, ich bin gerade, also das war wirklich viel Input in kurzer Zeit, Angelika, wie zu erwarten. Deswegen haben wir dich ja auch ein zweites Mal hier dann wieder eingeladen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich finde das unglaublich spannend, wie man halt durch eigene Projekte und wenn man das auch als Unternehmen einfach Zeit gibt, im Team so zu arbeiten, um einfach besser Aufwände, Chancen, aber halt auch Fehler zu erkennen und daraus zu lernen. Und diese Passion zu entwickeln. Also das ist ja genau das, was bei dir in jedem Wort mitschwingt. Und ab da wird's ja auch unglaublich gesund. Und ich kann in 6 Stunden unglaublich effizient sein. Ich kann mich aber auch in 12 Stunden in eine Aufgabe verlieben und verfallen. Und dann aber auch wieder...
Und dann ist es kein Stress, Patrick.
Richtig.
Wenn du Spaß hast an deinem Thema und genau. Für dein Thema. Dann arbeitest du irgendwie vielleicht auch mal 16 Stunden und denkst dir, boah, war das geil, habe ich was geschafft, weißt du? Und wenn dir dein Job keinen Spaß macht, denkst dir, oh ey, das war aber jetzt anstrengend und sowas möchte ich aber jetzt nicht dauerhaft. Das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, ich kann jedem nur empfehlen, sucht euch was, wofür ihr brennt, privat wie beruflich.
Und warte hier mit deinen tollen abschließenden Worten, Angelika.
Ich wollte gerade sagen, ich traue mich jetzt gar nicht noch dazwischen zu reden. Ich finde, das war jetzt schon so ein schöner Schlusspunkt. Wenn du mehr schöne Schlusspunkte und vor allem noch viel mehr interessante Talk-Themen hören möchtest, dann haben wir gute Neuigkeiten für dich. Du kannst uns auf allen gängigen Podcast-Portalen abonnieren. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du uns lieber zuschauen möchtest beim Reden, beim Talken, dann freuen wir uns, dich bei YouTube zu sehen. Und jetzt weiß ich nicht, ob die Angelika nochmal nachlegen kann zu diesen wunderschönen letzten Worten, die wir gerade schon hatten. Ich baue jetzt so ein bisschen Druck auf und schicke euch jetzt zur Angelika rüber und wir hören alle gespannt zu.
Ihr Lieben, mein letzter Podcast mit Sarah und Patrick, den habe ich damit geendet, dass ihr doch Mut mitbringt. Und das kann sich einfach, kann ich nur noch mal bestätigen. Nehmt den Mut, probiert Neues aus mit eurem Team oder alleine und haltet durch, habt Leidenschaft für euer Thema. Wenn ihr etwas erfüllt, was euer Kunde braucht oder durch euch feststellt, dass es ihm was bringt, dann werdet ihr auch Erfolg haben. Vielleicht nicht nach einer Woche, aber der wird sich einstellen, glaubt's mir. Das heißt, haltet durch, bleibt dran und viel Spaß dabei.
Sagt Angelika Gust beim 121 Stunden Talk.